Entscheidungen, die getroffen werden, die rühren ganz oft aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Wie soll ich sagen, fast immer werden sie von den Gruppen, der Familien, von Personen, die schon lange dabei sind, bestimmt. Und da brechen erst Dinge auf, manchmal, wenn vom Projektor auf Beamer umgestellt wurde und irgendwann die Liederbücher ganz auch wegkamen. Und es gab Diskussionen in vielen Gemeinden, ne? Oh, kann man das überhaupt? Ne? Heute muss man manchmal fast lächeln, was es da für Diskussionen gab. Aber Veränderung ist nicht leicht. Ne? Ich kann mich auch erinnern, wir hatten bei uns eine wunderschöne Holzkanzel, ich glaube von unserem lieben Bruder Willi gemacht, ja? Die hat viele Jahre da gedient. Aber als ich dann angefangen habe zu predigen, sie war mir zu kurz. Ja. Für mich war sie zu niedrig. Und wenn ich immer so stehen musste, dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie sowas haben, wo ich stehen kann. Und dann habe ich eines Sonntags einfach die Kanzel in den Keller gestellt, da steht sie immer noch, wohl verpackt. Ich hoffe, dass man sie für eine Gemeindegründung oder sowas wieder hervorholen kann. Die Kanzel ist weg. Die hat der Bruder Willi aus Schertagen gemacht. Ja, ich sage, ich kann aber nicht stehen hier, ich muss was anderes haben. Ne? So ist mit Veränderungen. Die Leute sehen, oh, die Kanzel ist nicht mehr da. Ihr werdet auch mal früher eine Kanzel gehabt haben. Das ist immer ganz komisch, mit Veränderungen umzugehen. Und Veränderungen können in uns Ängste auslösen, da wir nicht immer wissen, wir wissen eigentlich fast nie, wohin führt uns eine Veränderung hin. Es geht für mich jetzt aber heute nicht, dass ich um Veränderungen allgemein sprechen möchte, sondern um Gaben und Fähigkeiten, wie der Einzelne sich von euch sich in die Gemeinde einbringen kann. Ich denke, dass Gottes Wille ist, für jeden einzelnen Christen in eurer Gemeinde, dass er oder sie, dass du deine Begabung einsetzen sollst, sag ich mal, damit diese Gemeinde, ja, wie soll ich sagen, am Leben bleibt, damit sie mit Gott seine Ziele mit dieser Gemeinde auch umsetzen kann. Und in einer kleinen Gemeinde laufen so viele Dinge zusammen, also so viele Dinge, das ist manchmal unglaublich, dass manche Aufgabe, viele Aufgaben werden von gewissen Personen über viele Jahre ganz treu gehandhabt und gemacht. Und wenn es keine treuen Mitglieder gäbe in unseren Gemeinden, dann würde da nicht viel passieren. Es braucht viel Treue, manchmal auch über viele, viele Jahre. Und man denkt aber auch andererseits, es fällt Menschen leicht, wenn sie so eine kleine Gemeinde zukommen, es fällt leicht, sich zu integrieren. Und es gibt da viele Untersuchungen, die sagen, gerade in kleinen Gemeinden, es für neue Menschen schwierig sein kann, hineinzukommen, weil die Leute kennen sich schon alle. Es läuft alles schon. Ja, man kennt sich schon. Und es ist ziemlich schwierig. Ich finde es mutig, wenn jemand die Treppe hier schon hochgekommen ist und dann sich Sonntag hier den Gottesdienst anguckt. Also muss man schon im Grunde schon einen Orden anheften. Ne? Also so einen Schritt überhaupt in eine Gemeinde reinzugehen, alle Achtung. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, das kann sehr schön schwierig, ganz schön schwierig sein. Und ob das für euch jetzt so ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich möchte zumindest mal auf die Gefahr hinweisen. Es ist für Menschen, nicht jeder ist gleich der initiative Mensch, der auf andere zugeht und so. Und es kann, wie gesagt, lange dauern, bis man eine Gemeinde wirklich versteht. Dann ist man vielleicht auch begabt, man möchte es vielleicht auch einbringen, aber man möchte ja keinen Job wegnehmen. Ne? Vielleicht hat man Lust, irgendwie sich wieder an die Technik zu setzen oder so, ist da ganz begabt eigentlich. Aber man denkt, Mensch, derjenige macht das so treu und so schön und ich möchte ihm auch nicht irgendwie im Weg stehen. Manchmal hat man vielleicht auch Angst, nachzufragen. Und da sind einfach sehr oft, denke ich, auch Probleme. Wie kommt jemand in Mitarbeit? Ich weiß nicht, wie ihr das für euch gelöst habt. Natürlich sollte sich ein Mensch dazu Jesus bekehrt haben. Er sollte getauft sein, denke ich. Man wird Mitglied in einer Gemeinde. Ich denke, das ist so das biblische Konzept, ne? Was wir gleich von Pfingsten an so sehen. Und der Christ lebt in einer ständigen Veränderung, dadurch, dass Jesus Christus ihn verändert. Stichwort Heiligung für diejenigen von uns, für das zutrifft. Wir leben in einer ständigen Veränderung. Und die Frage ist ja, wo stehe ich eigentlich, wo stehst du eigentlich, wo kannst du vielleicht in dieser Gemeinde hier mitmachen? Also ich bin jetzt hier nicht heute, um Jobs zu verteilen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, das bist ihr am aller. Ne? Aber wie kann ich mitmachen? Was will Gott, dass du für deine Gemeinde tust? Wie kannst du herausbekommen, was du kannst. Wo kann dein Platz sein, wenn du sagst, ich habe noch keinen richtigen Platz oder ich fühle mich nicht wohl auf meinem Platz oder ich weiß nicht, ob das der richtige Platz ist. Wie kann ich meinen Platz finden, wenn ich Anschluss an die Gemeinde finde? Unabhängig jetzt von eurem System, was ihr vielleicht als Gemeinde vielleicht habt oder wo ihr euch da Gedanken habt, wie sowas passieren kann, sondern was sagt die Bibel dazu? Und auch wenn ich schon lange dabei bin, kann ich mich ja fragen, kann ich mich neu von Gottes Wort inspirieren lassen, vielleicht einen Bereich der Gemeinde mich neu einzugeben, anderweitig einzugeben, wo kann ich unabhängig, wie alt oder jung ich bin, mitmachen? Ich glaube, solange wir auf der Erde sind, hat Gott uns in seine Gemeinde gestellt und ist jeder berufen, mitzumachen. Egal wie alt, wie jung, wie begabt oder unbegabt man sich fühlt, es spielt keine Rolle. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann wünscht sich Gott, dass du dabei bist. Weil ich glaube, Christen, die mitmachen, die aktiv sind, sind geistlich gesündere Menschen. Ich lese dazu 1. Petrus Kapitel 4, Verse 7 bis 10. Da heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Sag mal vielfältig. Schwieriges Wort, Deutsch, ne? Vielfältig. Aber es ist ein schönes Wort. Man kann auch übersetzen hier mehrfarbig. Das ist so die griechische Bedeutung, mehrfarbig. Es ist, jeder Einzelne bringt Vielfalt hinein. Dadurch, dass du da bist, wird die Gemeinde vielfältig, wenn du dich einbringst. Das ist total schön. Gemeinde ist kein Ein-Mann-Betrieb. Muss ich meinen Leuten auch mal sagen, ich bin nur der Pastor. Ich bin nicht der Pastor, ich bin nur der Pastor. Meine Verantwortung liegt mit dabei, die ganze Sache irgendwie mitzuordnen, aber die Vielfalt, das bringt jeder Einzelne mit sich. Nicht ich, wenn man so als Pastor oder Ältester, das spielt ja keine Rolle, da muss man sich in gewisse Dinge hineinarbeiten, da ist man irgendwann so ein Facharbeiter. Ja? Mittlerweile macht irgendwann alles mal mit. Man muss gucken, ich bin kein Elektriker, aber irgendwie muss man gucken, wo ist Plus und Minus, wo geht so ein Kabel lang, mal was ranschrauben oder so. Irgendwie kommt man kommt man plötzlich mit allen in Berührung. Aber ich sage immer, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, wer ist dafür anders da, weil die Gemeinde ist vielfältig. Jemand ist anders, ist dafür da. Und Petrus schreibt diese Zeilen hier unter dem Hintergrund, das muss man sich vor Augen halten, unter einer Verfolgungssituation. Und zwar eine Verfolgung, der die Gemeinde, an die er diesen Brief schreibt, gerade aktuell unterliegt. Und Petrus ruft diese Gemeinde auf, gerade in der Bedrängnis, wo sie sich befindet, unerschütterlich zu ihrem Herrn zu stehen. Er sagt, ihr werdet verfolgt, aber gerade weil ihr so bedrängt werdet, haltet umso fester fest an unserem Herrn. Und im Weiteren führt dann der Apostel aus, dass wir bereit sein müssen, für Jesus, für unseren Glauben, Leiden in Kauf zu nehmen. Wie groß ist doch der Unterschied zu unserer heutigen Zeit? Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen und da möchte ich ein Zitat was vorlesen, das fand ich sehr gut. Das heißt es, wir leben in einer Umgebung, die Leid möglichst aus dem Leben verbannen will. Wir erwarten das perfekte Glück. Das fängt bei unserer Wohnungseinrichtung an, zieht sich weiter in unsere Beziehungen, unserer Freizeitgestaltung, der Wahl der Kirchengemeinde und des Berufs. Das perfekte Glück, ich habe es noch nicht gefunden, ja? Egal wo. Unsere Welt ist chaotisch und bleibt eine unvermeidbare Erfahrung für jeden von uns. Das perfekte Glück wird uns in dieser Welt niemals erreichen. Und wenn du die tollste Frau, den tollsten Mann findest, den der Herr dir überhaupt auf der Erde gemacht hat und für dich perfekt gemacht hat, du wirst in diesem Menschen nicht das perfekte Glück finden. Du wirst in deinem Beruf viel Freude vielleicht finden, aber nie das perfekte Glück. Du wirst in allem, was du tust, niemals vollkommene Zufriedenheit finden. Unsere Beziehung zum Ehepartner, zu den Arbeitskollegen, zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Nachbarn, als Beziehungen sind darauf ausgelegt, bei allem Schönen, was Beziehungen mit sich bringt, dass immer auch eine Leiterfahrung mit damit verbunden ist. auch wie ich meine Zeit verbringe, die Erfahrung, die ich in meiner Gemeinde, in meinem Berufsleben mache, alles ist mit Leid verbunden. Und hier steht Petrus aber die wichtige Frage eigentlich, was ist denn mein Ziel, wofür lebe ich wirklich, wofür investiere ich mich mit meinem Leben, mit meinen Möglichkeiten? Und er hält uns hier vor, worum es eigentlich geht. Er sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Ich bin jetzt kein Endzeitspekulist, der irgendwie sagt, Jesus kommt bestimmt in den nächsten Jahren wieder und so weiter. Christen sind Experten darin, das gerade darin, diesen Voraussagen immer falsch zu legen. Aber nahe bedeutet, ich und du werden bald sterben. Das Leben dauert nicht lange auf dieser Erde. Ja? Der eine früher, der andere später. Und mit jedem Tag kommen wir dem Ziel näher. Natürlich auch jeder Tag, der verfliegt, ist natürlich auch die Wiederkunft von Jesus auch näher. Ganz klar. Aber es dauert nicht lange, dass jeder Einzelne von uns vor dem lebendigen Gott steht. Und natürlich muss man sein Leben planen. Man muss Dinge irgendwie auch persönlich auf die Reihe kriegen und so weiter. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder täglich im Grunde stellen muss. Wofür lebe ich eigentlich? Wie verbringe ich meine Zeit? Es lohnt sich, jeden Tag ein paar Minuten zu investieren und sagen, wie will ich diesen Tag überhaupt, unabhängig von den Anforderungen, die da sind, ich muss zur Arbeit gehen und so, ne? Aber wie will ich sie effektiv leben und einbringen? Und ich möchte im Einzelnen gar nicht so das aufführen, aber es lohnt sich, in diesem Leben auf vieles zu verzichten. Petrus sagt, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Wachsam heißt ja, bereit zu sein, dass immer was passieren kann. Dass immer irgendwie ein Ereignis eintreten kann, so wie wenn ich Auto fahre, ja, dann lasse ich nicht den Motor an und schließe die Augen und sage, ich komme vielleicht hoffentlich ins Ziel an, ne? Sondern ich bin immer bereit, muss wachsam sein, dass ich auch ordentlich ans Ziel komme, weil es kann immer ein Reh über das Auto, über die Straße laufen oder sonst was, oder ich muss wachsam sein. Und so soll es mit unserem ganzen Leben sein. Kannst du heute mit einem guten Gewissen deinem Schöpfer gegenübertreten, wenn du heute sterben wirst? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist eine ganz essentielle Frage. Bist du versöhnt mit Gott? Bist du versöhnt durch das Opfer von Jesus Christus, dass er am Kreuz gestorben ist, um die Sünden deines Lebens zu tragen, sie auf sich zu nehmen, ja, dich zu erlösen? Und Gottes Wort ist so praxisnah. Ich liebe Gottes Wort, weil er hier sagt, er ruft dir zur Besonnenheit auf. Zu jedem Einzelnen. Besonnenheit aus heißt, über die Dinge nachzudenken. Trotz aller Umstände, die waren in einer Verfolgung. Und da gab es viele Dinge, wo man einfach unter Strom steht, wo man unter Stress hat. Aber er sagt ja, trotz aller Umstände, wie schwierig es auch sein mag, wir müssen unsere Entscheidungen vernünftig abwägen. Wofür wollen wir leben? Was wollen wir eigentlich tun? Das kann ganz, ganz, ganz praktisch sein, ne? Meine Frau und ich konnten uns vor ein paar Jahren ein Haus kaufen und dann meine Frau hat voll den grünen Daumen. Ja, großen Garten bitte. Und ich habe keinen grünen Daumen. Kleinen Garten. Ja, kann sein, dass ich das Beispiel schon mal gebracht habe. Ich finde es immer sehr anschaulich. Ich mag keinen Garten. Also schön, da zu sitzen oder so, aber ich mag diese ganze Arbeit darum nicht. Reicht mir schon, den Rasen zu mähen. Jetzt haben wir einen relativ kleinen Garten, aber der ist groß genug, dass unsere Kinder darin spielen können. Und ich bin froh, dass es ein kleiner Garten ist, weil die Arbeit, die wir in diesem Garten haben, die reicht mir schon. Ja? Ist halt nicht, der hat gepredigt, ich darf keinen großen Garten haben. Und ich muss mich schämen, weil ich einen großen Garten habe. Nein, ich weiß, dass viele ihre Zeit, aber ich kenne Geschwister, die habe ich kennengelernt, die können ihr halbes Leben in ihrem Garten verbringen. Und das tun sie auch, um jedes einzelne noch so kleine Unkräutchen rauszuzupfen. Weißt du, was das ist? Das ist nicht besonnen. Bei aller Liebe, die man zu einem Hobby haben kann, und keiner muss sich schämen, wenn er Dinge, ein Hobby hat oder nicht nur in der Gemeinde aktiv ist. Aber man kann die Dinge auch übertreiben. Man sollte besonnen sein. Ja? Oder man muss einfach auch verzichten auf Dinge. Das ist einfach so. Manche Dinge schenkt Gott einem, das heißt aber immer auch Verzicht. Es ist so. Manche wünschen sich Kinder, sie können keine Kinder bekommen. Ich kenne Leute aus meiner Gemeinde, bei denen ist das so. Ich darf Kinder haben, ich freue mich total über Kinder. Aber die können in die ganze Welt reisen. Tun sie auch. Ich wäre gerne mal nach Japan gereist, ja, zum Beispiel. Ja. Aber ich weiß, bis ich über 60 bin, werde ich da nicht hinkommen mit der ganzen Bagage. Auch rein finanziell nicht. Ja, leide ich jetzt drunter? Nein, aber es ist Verzicht. das vollkommene Glück finde ich hier nicht. Und im Himmel wird es garantiert ein paar Japaner auch geben. Den kann ich mich nur unterhalten. Ne? Also, ne, es ist einfach so. Wir leiden. Ne? Das ist dieses Wort, ich meine, wenn jemand konkret krank ist und so. Ja, aber Leiden ist doch, was ist Leiden eigentlich? Ne, die Frage nach dem Leid. Wir Christen haben, ne, die Frage wird uns ja oft gestellt, aber man muss die Frage im ganzen Kontext sehen. Wir müssen in diesem Leben auf manche Dinge einfach verzichten. Und andere Dinge werden uns geschenkt, bedeuten auf anderer Stelle wieder Verzicht, weil das Leben ist nicht so lang, um alles auszukosten. In dieses Leben alles hineinzupacken, macht keinen Sinn. Und deswegen lass dich von dieser Welt und den Sorgen dieser Welt nicht einnehmen. Mach nicht alles mit, sei anders, denn du bist anders, wenn Jesus Christus wirklich in dir lebt. Vergleiche dich nicht, was die anderen tun. Nicht alles, was die anderen tun und machen, ist richtig und musst du genauso machen. Man muss nicht alles das haben und tun, was die Menschen um uns herum machen. Wie Paulus Timotheus schreibt, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. In diesem Leben, wenn wir zu Jesus gehören, verpassen wir gar nichts. Kann da jemand zu Amen sagen? Weißt du, das ist wirklich so. Ich weiß, wir haben Wünsche, wir haben alle Sehnsüchte, Gott hat uns so gemacht, aber und ich rufe auch nicht dazu auf, dass man wie ein Mönch leben muss oder so, ne? Aber wenn wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, dann darf er mich heute abberufen, dann darf er dich heute abberufen, ohne Groll, ohne dass ich irgendetwas hier innerlich zurücklasse. Das ist Glauben. Dass ich weiß, auf mich wartet etwas wesentlich Besseres. Und wer besonnen ist, der bleibt, egal wie es aussieht, mit Jesus Christus fest verbunden. Und deswegen sagt er, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Bevor ich mich um meinen Garten kümmere, oder du, oder was immer du tust, bete. Auch diese Phrase, lasst uns mal kurz beten. Kennst du diese Phrase, lasst uns mal eben noch kurz beten? Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Ich bin auch mal in dieser Zeit mal drauf gestoßen, stehe vorne, ne, und sage, lasst uns mal kurz beten. Ja, da kurz, dieses kurz. Ich weiß, was das heißt. Das heißt, komm, es ist immer noch. Aber es ist auch so eine innere Haltung. Man muss es irgendwie tun. Lass es eben noch kurz machen. Ich glaube, manchmal ist es gut, lang zu beten. Oder zu beten. Zu beten. Also dieses. durch nichts abhalten lassen. Dieses beständig mit Gott verbunden bleiben. Und ein Christen erkennt man daran, dass er täglich Hunger danach hat, seinem Gott im Gebet zu begegnen. Wer nicht oder wer wenig betet, der ist einfach nicht besonnen. Wer seine Zeit mit anderen Dingen verbringt, aber nicht Gott an erste Stelle setzt, der ist nicht besonnen. Der ist nicht vernünftig. Ich rede übrigens von mir selbst, weil ich das selber bei mir auch feststelle. Ja? Der Tag kann so schnell beginnen und man hat ein paar Stunden laufen und stellt man fest, man hat nicht einmal ein Wort zu Gott gesprochen, geschweige denn ihn gedacht. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Das Gebet bindet uns immer fester an Gott und nur durch das anhaltende Gebet bleiben wir mit Gott verbunden, auch wenn es schwierig ist. Und jeder von uns ist ja in einem Kampf, dieses Ziel zu erreichen. Aber Gott gibt uns neben dem Gebet ein Mittel an die Hand, das uns hilft, dieses Ziel zu erreichen. Weißt du, was das ist? Das ist zu dienen. Ja, dienen ist kein populäres Wort. Der Mensch lässt sich lieber bedienen, so von seiner inneren Haltung her, als dass er dient. Das fängt ja schon beim Baby an, das kann ich wunderbar sehen. Ne? Das Baby ganz selbstverständlich lässt es sich füttern, wickeln, essen. Und wenn es mal Hunger hat, schreit es eben, oh Hilfe, mein Baby. Ja, Schatz, nimm es mal schnell. Ne? Es genießt, bedient zu werden. Mit dieser Erfahrung werden wir groß. Und wenn es dann größer wird, langsam seinen eigenen Willen erkennt, ist es sauer, fängt an zu schreien, wenn man ihm nicht sofort hilft. Ne? Und dienen kostet Kraft, das merken wir als Familie natürlich auch, ganz praktisch. Wenn du mehrere Kinder hast, ne, die alle ihre Ansprüche haben, alle wollen etwas, ne, kann ich mal, will ich mal, mach mal, ne, siehst du eigentlich, dass ich auch noch ein Mensch bin und was, ja, was zu tun habe, ne? Und dann merkt man erstmal, wie man so eine Dienerrolle auch reingedrängt wird. Und das macht nicht immer Spaß. Bei allem Schönen, was so eine Familie mit sich bringt. Das macht nicht immer nur Spaß. Irgendwann bist du der Depp für alles, ja? Du bist der Diener. Und als Christen sind wir aber freiwillige Diener. Wir sollten gerne Diener sein, denn unser Herr kam auf diese Erde nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Er dient den Menschen und er dient ihnen bis heute. Er erlöst sie von ihrer Schuld. Und wenn sie es wollen, dient er ihnen unsichtbar in ihrem Leben. Jesus dient uns in jeder Sekunde unseres Lebens. Er hält jeden Atemzug unseres Lebens gerade in Gang. Er dient uns in allem, was wir machen. Weil er der lebendige Gott ist, weil Jesus der Schöpfer ist. Er dient uns rund um die Uhr. Rock around the clock. Er dient uns. Und wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen, heißt es oft, lesen wir dort, wenn wir hineingucken, am Anfang meistens oder am Ende, Paulus, Jakobus, Judas, Diener von Jesus Christus. Diener von. Sie hatten das Verständnis der neutestamentlichen Gemeinde ist, der jungen Gemeinde, es war keine Frage, dienen war keine Option. Dienen war einfach eine Lebenshaltung, die aus dem Christen einfach entsprungen ist. Anderen zu dienen, machte einen großen Teil ihrer Identität aus. Und Petrus gibt uns zwei Ratschläge, wie ein Dienst für Jesus Christus aussehen sollte. Und er sagt uns hier als allererstes, diene im Allgemeinen. Nummer Vers 8, vor allem bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Gott hat mir meine Schuld vergeben, oder? Also, Entschuldigung, du kennst mich nicht, aber mir hat er sie vergeben. Ich weiß nicht, ob er sie dir vergeben hat, ja? Und weil ich daran glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und mir meine Sünden vergeben hat, habe ich eine völlig andere Einstellung. Und eine Gemeinde ist ja eine Gemeinschaft von entschuldeten Menschen. Ja, wir hatten ja noch vor einiger Zeit, wie soll ich sagen, gestern waren wir noch bis über beide Ohren verschuldet, nicht unbedingt finanziell, aber mit den ganzen Lastern, die es in dieser Welt gibt. Unsere Sündenlast hat uns bedrängt. Aber jetzt hat Gott mich freigesprochen. Und wenn er mich freigesprochen hat, dann heißt das nichts anderes, als dass ich mit der größten Liebe geliebt werde, die es auf dieser Erde oder in dieser Welt überhaupt gibt. Der Liebe unseres Schöpfers, der Liebe Gottes, der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und im Hohelied heißt es ja, dass selbst die größten Wasserfluten die Liebe nicht fortnehmen können, nicht weglöschen können, weil Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Seine Liebe ist so groß, nichts kann diese Liebe weglöschen. Halleluja! Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das können wir uns, weil wir so aus der Sünde geboren sind, dass wir uns das gar nicht richtig, dass es ein Leben braucht, um das zu begreifen. Und immer, ich werde es erst dann völlig verstehen, wenn ich ihn sehen werde, wenn ich dieses starke, lodernde Feuer mit meinen Augen sehen darf. Und diese Erfahrung von Gottes Liebe, die ist ja so exklusiv, eine persönliche Erfahrung mit Gott. Aber sie schließt diejenigen mit ein, die ebenso von ihm geliebt werden. Und das ist ja unser Problem. Ja? Wir würden alle exklusiv geliebt werden wollen. Ich hatte meine Schwester, die war so sauer auf Gott, weil nirgendwo fand es in der Bibel, dass Gott nur für sie allein gestorben wäre. Ich sage, hey, du möchtest, dass dein Name dort steht und dass Jesus nur für dich gestorben ist. Und die anderen, ja, die ja auch, aber er muss für mich alleine sterben. Ich sage, du kannst doch Christus nicht teilen, ne? Wir leben miteinander, weil wir aus Beziehungen leben und ihr sitzt alle so nett hier und guckt mich so nett an und so, aber ich weiß, hier sind ein paar schwierige Menschen, ja, hat mir jemand gesagt. Nein, das weiß ich einfach. Das weiß ich. Und wir leben ja aus der gegenseitigen Vergebung, wir tragen einander nichts nach und das Idealbild, das Jesus ja zeichnet aus der Bibel, 7 mal 70 Mal, ich weiß nicht, wann ich jemals einem Menschen an einem Tag mehr als 3 Mal etwas vergeben musste, aber 7 mal 70 Mal, also das ist ja irre. Unvorstellbar, diese Vergebungskraft oder diese Vorstellung, die Jesus hat, dass wir so ein Herz haben sollen, so oft zu vergeben. Ich weiß nicht, wenn jemand so oft sündigt, dann würde ich aber sagen, er ist nicht Christ, ja? 490 Mal am Tag, also, ja. Ne? Aber wie oft stellen wir uns schon gegenseitig auf, wenn mir ein Wort mal querfällt, irgendeine Bemerkung, der hat mich nicht gegrüßt oder der hat das gesagt oder irgendwas gerät mal einander. Weil wir das alles nicht vor Augen haben, mit welcher Liebe Gott uns am Kreuz geliebt hat. Petrus sagt, die Liebe geht vor allem. Und ihr dient einander hier in dieser Gemeinde, indem ihr euch tief und herzlich in Liebe begegnet. Begegnen wollt. Der Anspruch ist anders, aber ihr wollt. Das ist, wenn du mit Jesus lebst, dann willst du das. Auch wenn es dir nicht immer gelingt. Aber du willst es. Du kannst gar nicht anders. Und wir werden alle einander schuldig, weil die Liebe oft so mangelhaft ist. Ne? Manchmal ist die Liebe gar nicht da. Nicht in Stadthagen, ich weiß, aber könnte ja mal passieren. Ich denke immer wieder da an die Geschichte im Philipperbrief. Da schreibt Paulus in Philippern, da hatten die ihm einen Konflikt vorgetragen, da war er in Rom, als der Brief geschrieben wurde. Und der Brief dauerte ja so einige Wochen oder ein paar Monate, bis er dann ankam und wieder ein paar Monate, bis er wieder dann zurück, also die Antwort kam. Und da war in dieser Gemeinde, waren zwei Schwestern, oder zwei Glaubensschwestern, die hießen, ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht, Euodia oder Euodia und Syntyche. Und diese beiden Schwestern, die hatten fürs Evangelium gekämpft, die hatten ihre Gemeinde mitgegründet. Ja, sie hatten ihr Leben aufs Spiel gesetzt, haben für den Herrn gebrannt ohne Ende. Und irgendetwas hatte die beiden, es wird gar nicht genannt, der Konflikt, spielt überhaupt keine Rolle, hatte die beiden so gegeneinander aufgebracht, dass sie nicht mehr miteinander reden konnten. Sie waren nicht mehr fähig, miteinander zu reden, zu vergeben. Es war die waren beide wie zwei Mauern, die sich gegenüberstanden. Und also fragte die Gemeinde, Mensch, Paulus, was sollen wir denn tun? Ich höre da so raus, am besten in Klammern, komm doch mal her, regel du das. Und die kriegen den Brief zurück und dann sagen sie, du lieber Ältest, du kümmere dich um die beiden, die sollen sich vergeben. Das spielt der Grund überhaupt keine Rolle. Vergebung ist keine Option. Ich weiß, heute ist modern, dann gehe ich in die Gemeinde. Man muss immer weit genug fahren, heute haben wir Auto. Das ist kein Christsein, liebe Leute. Das ist kein Christsein. Das kann manchmal bitter sein, wenn man einander gerät. In Beziehungen krachen, wo es knirscht. Man kann so verletzt sein, so verletzt werden. Und man kann so viel Selbstgerechtigkeit ausstrahlen. Der muss mir vergeben, die muss mir vergeben. Das Problem bin ich doch. Mein Herz, weil 70 mal 7 mal oder 7 mal 70 mal noch nicht voll, nicht mal ansatzweise in mir wirklich Wurzeln geschlagen hat. Der Dienst der Liebe ist der größte Dienst und den kann jeder tun, zu dem ist jeder aufgerufen. Und ich weiß gar nicht, wo ich bin, mein Konzept hier, viel weiter. Aber es geschehen Dinge, dass wir gegenseitig auf die Probe gestellt werden, das lässt Gott zu. Nicht, dass Gott uns das, wir wissen ja auf dem Jakobusbrief her, dass Gott nicht die Versuchung der schickt, aber er lässt die Dinge zu, dass wir aus diesen Versuchungen erprobt werden, auch was die Liebe untereinander angeht. Und die Liebe kann so sein, dass sie sogar verschwindet, aber dann wird es sehr ernst mit unserem Glauben, denn er sagt hier, Petrus sagt hier, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wie viel wird in Gemeinden noch da und dort, der hat das gesagt, der hat dies gesagt und das ist erstmal in der Welt und es dreht sich und dann kommt Gruppierung und alles und man haut sich und sticht sich, manchmal im Unsichtbaren. Weißt du, was Jesus sagt, wenn du weißt, dass dein Bruder hat was gegen dich? Das heißt, es liegt ein Konflikt vor, egal wie der aussieht. Du rennst nicht nach links und rechts und sagst, oh, kannst du mal beten, ne? Oder kannst du mal, oder hast du mal, und du gehst hin und sagst, pass mal auf, die Luft ist dick zwischen uns, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Aber Jesus will das nicht. Weißt du, was das ist? Geistliche Reife. Ja, so viel Zeit wird in Gemeinden vergeudet, der Teufel freut sich da bestimmt dran, wo man immer an Konflikten irgendwie rumspielt, lange, dann wird man sich vergeben, doch nicht richtig vergeben, ja, man spricht zur Vergebung aus, aber es bleibt was zurück und bricht das später wieder auf. Das ist schlimm, so soll das nicht sein. Wir sollen lieben. Und die Liebe deckt viele Sünden zu. Das heißt, der ist zwar blöd und hat mich blöd behandelt, oder? Okay, Herr, wenn er dann noch nicht so weit ist, ich will so weit sein. Ich will vergeben, denn du hast mir alles vergeben. Und was hast du alles getan in deinem Leben? Ich projiziere das gleich mal hier an die Wand. Was du in deinem Leben alles nur gedacht hast. Ja, wird alles gleich hier an die Wand projiziert. Ein Scherz, ja. Stellt euch mal vor, was wir für Schweinehunde doch waren, oder? Woraus wir gekommen, was für eine Verderbtheit, aus der Jesus uns erlöst hat. Und er vergibt uns alle unsere Schuld, alle unsere Sünden, auch die, die wir heute sogar vielleicht noch tun, ne? Vielleicht, ne? Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist für jeden persönlich, aber auch für uns als Geschwister im Herrn, der Ort, wo wir uns treffen, wo die Liebe unsere Antriebsfeder ist. Wir rennen nicht auseinander, nur weil man persönliche Probleme miteinander hat. Wir ringen um Liebe, weil die Liebe, das klingt so etwas komisch, weil wir heute von der Liebe einen ganz anderen Vorstellungsbegriff haben, aber die Liebe ist ein Dienst an unserem Herrn. Es ist der allererste Dienst aneinander. Und Gott sei dir, Gott sei mir gnädig, dass du dein Leben einsetzt als ein Leben, als ein Dienst für die Geschwister, die in Jesus Christus sind und die hier ganz konkret in deiner Gemeinde, in der Ekklesia Stadthagen sind. Und dieses allgemeine Dienen, das zeigt sich ganz praktisch, Vers 9, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne Murren auf. In dieser Zeit gab es ja viele Wanderprediger, keine Kirchengebäude, wenig Herbergen, es war keine Frage, reisende Christen für eine kurze Zeit aufzunehmen. Benedikt Peters sagt, wir werden selbst reich gesegnet, wenn wir im Haus, das Gott uns gegeben hat, willig zusammenrücken und dem Reisenden Platz machen, wenn wir gerne alles mit ihm teilen, was Gott uns auf den Tisch gestellt hat. Jesus hat uns gedient. Er dient uns heute und durch sein Wort und seinen Geist leitet er uns durch seine göttliche Autorität, damit er uns in jeder Sekunde unseres Lebens dienen kann. Und weißt du was, Christen sind keine Einzelkämpfer. So von meinem Naturell würde ich alle Dinge am liebsten mir selber ausmachen. Aber das funktioniert nicht. Das konnte ich früher machen, ansatzweise. Sondern die Liebe, die wir erfahren haben und jetzt in uns lebt, die drängt doch uns, anderen Christen ebenso zu dienen, wie Christus uns dient. Auch wenn wir nicht so wie Christus so perfekt dienen können, aber es drängt uns. Und wenn du Jesus Christus dienst und wenn du dich einbringen willst in diese Gemeinde, dann lern erstmal ganz allgemein zu dienen. Frag nicht nach der besonderen Gabe als allererste, sondern sag ihm, Herr, ich möchte überhaupt erst dienstfähig sein, hilf mir zu lieben. Und wo du jetzt Probleme hast, wo du merkst, da ist die Liebe nicht da, da sind noch Konflikte, da ist irgendwie etwas, wo du mit jemandem einfach nicht so richtig gut kannst. So, du sagst, ich gehe vielleicht aus dem Hauskreis raus, weil ich irgendwie komme ich mit dem nicht klar. Weißt du, was es ist? Es ist eine Aufgabe für dich, den Dienst der Liebe zu beginnen. Und jeder kann irgendjemand anderen hier ganz allgemein irgendwo dienen und helfen, Zeit verbringen, sich zum Gebet treffen, praktisch zu helfen, wo es möglich ist. Fang an, deine kleine Wohnung, dein kleines Haus, was immer du hast, zu öffnen. Heute müssen wir ja keinen Wanderprediger mehr aufnehmen, ne? Sondern wir dürfen einander dienen. Und wenn Petrus sagt, dass wir ohne Murren gastfreundlich sein sollen, dann heißt es, früher, also nur früher, war uns die Gesellschaft von gewissen Leuten lästig. Jetzt ja nicht mehr, ne? Ja? Früher war uns das ja irgendwie lästig. Nee, auch heute kann uns das Schwierigkeiten bereiten. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sagt, man muss alle jetzt super lieben, jeden gleich lieben, man hat Freundschaften, manchen Leuten kommt man besser aus wie dem anderen. Ne? Also aufpassen, vorsichtig sein. Aber es geht doch um die Beziehung im Ganzen. Und wer andere mit der Liebe unseres Herrn liebt, der dreht sich nicht mehr um sich selbst. Und wenn ich dem Herrn dienen will, dann darf ich nicht in den anderen Christen Leute sehen, die mir zu helfen haben. Dass sie mir vielleicht helfen, dass sie mir sehr wahrscheinlich auch helfen, das ist eine ganz tolle Sache, dass das Gemeindeleben mit sich bringt. Und wo Hilfe geschieht, das ist super, weil Gott hilft einander, dass wir einander uns helfen durch die Geschwister. Aber bevor ich mich mit besonderen Gaben oder Tätigkeiten der Gemeinde einbringe, da muss meine Herzenshaltung stimmen. Warum will ich anderen dienen? Warum will ich etwas tun? Und ich sage, die einzige Antwort ist, weil sie meine Geschwister in Jesus Christus sind und es nichts anderes. Nicht damit ich gesehen werde, nicht damit ich irgendwie besonders hochgehoben werde oder du hochgehoben wirst, sondern weil deine Liebe dich drängt. Du möchtest, dass es den anderen gut geht. Sonst ist meine Liebe nicht echt, wenn ich diese Antriebsfeder nicht habe. Also Dienst im Allgemeinen und dann ja, noch kurz, diene im Speziellen. Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise gegeben hat. Eieiei. Wenn ich verstanden habe, was dienen bedeutet und ich erkannt habe, ich darf mit etlicher göttlicher Liebe dienen, dann gibt uns Petrus ja eine Anweisung, nämlich was Schönes. Da geht noch mehr. Weißt du was, du bist total wichtig. Du bist wichtig. Du bist Gott wichtig, du bist deiner Gemeinde wichtig. Jeder Einzelne in diesem Raum, wenn du denn, das weiß ich nicht, steht ja nicht auf deiner Stirn, wenn du denn zu Jesus Christus gehörst, bist du wichtig. Wenn ich nach speziellen Gaben frage, die Gott mir vielleicht gegeben hat, oder wenn ich eine Aufgabe in der Gemeinde übernehme, dann sticht eines heraus. Ich ziehe hier drei Wörter heraus. Er sagt, den anderen dienen. Was immer du im Gemeindekontext tust, es geht nicht darum, dich besonders auszuzeichnen oder gar dir selber dienst. Wenn wir etwas tun in der Gemeinde, dann ist das Ziel das Wohl der anderen. Amen. Im Epheser 4 steht, dass jeder Christ mindestens eine Gabe von Gott bekommen hat, mit der er im Reich Gottes mitarbeiten kann. Gott schließt keinen aus. Gott hat dich mit irgendetwas begabt und vielleicht hat er jemand anderen genauso begabt wie dich mit einer Gabe und der kann es vielleicht nach deiner Sicht noch besser, aber das ist doch nicht schlimm. Du kannst es mit der Gabe dienen und es ist gut, dass du da bist und du musst dich nicht vergleichen. Wenn ich denn meine Motivation Liebe ist, dann tue ich das nach bestem Wissen und Gewissen und das wird sich fügen. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen oder neidisch zu sein, das gibt es auch. Der kann das so gut und Gott hat denjenigen so begabt, aber mich nicht. Ja? Wo Christen dann in Sünde geraten, weil jemand anderes plötzlich einen Dienstbereich in einer Gemeinde übernimmt und dann der andere sauer ist oder die andere sauer ist. Warum werde ich übergangen? Ich kann das auch genauso gut. Liebe Schwester, liebe Bruder, sollst du solche Gedanken hegen, dann geh erstmal ins Kreuz und tu Buße. Und dann sieh aber dieses Wort, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat. Und dann bitte Gott, dass du mit dieser Gabe, die Gott dir gegeben hat, dann auch dienen kannst und du in die Haltung dann passt. Und weißt du, was passieren wird? Er wird dir helfen, dass du dieser Gabe dienen kannst. Und das muss nicht die Aufgabe sein, die jemand anders macht. Und segne den anderen, der diese Aufgabe tut. Wir können so dankbar sein, wenn Leute treu dem Herrn ergeben Aufgaben tun. Da können wir uns freuen. Da sollen wir uns freuen. Danke, dass wir hier keinen Mangel mehr haben in diesem oder jedem Dienstbereich, dass da jetzt jemand oder Leute für da sind. Halleluja, Herr, wir preisen dich dafür. Danke für alle, die mitmachen. Danke, dass du die Leute geschickt hast, Herr. Und du hast eine besondere Aufgabe oder Gabe bekommen. Und diese Gaben oder Gaben, wie soll ich sagen, ja, die eine Gabe oder vielleicht Gaben, die dürfen wir einsetzen als guter Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger, ich wiederhole, mehrfarbiger Weise schenkt. Gott ist vielfältig und seine Gemeinde ist vielfältig. Und vielleicht können ja mehrere Leute eine gute Sache machen, aber jeder macht sie anders. Und du wirst sie nur so machen können, wie Gott dich in deiner Individualität begabt hat. Halleluja. Du bist wichtig. Und das ist völlig okay so. Gott hat jedem Menschen ein anderes Maß gegeben. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns begabt und man sich einbringt in dieser Gabe. Ja? Genauso wie man zum allgemeinen Dienen aufgerufen wird, ruft Gott uns auf, mit dem praktischen Dienst das auch ernst zu nehmen. Wir wollen dienen und Gott ruft dich auf zu dienen. Nicht aus einem Druck heraus, oh, ich muss jetzt, der Prediger hat heute gesagt, ich muss dienen. Nee, sondern der erste Schritt, die Motivation der Liebe drängt mich auch, mich einzubringen in der Gemeinde. Und meinen kleinen Garten vielleicht auch mal hin anzustellen. Du bist wichtig, dass diese Gemeinde gesund ist. Du bist wichtig, dass die Menschen dieser Stadt zum Glauben finden. Du bist wichtig für Gott und sein Vorhaben. In Vers 11 heißt es auch, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Egal, was es ist. Praktisch. Keine Ahnung. Es gibt so vielfältige Dinge. Das Praktische wäre heute, ich kann es leider heute nicht umsetzen, weil wir müssen dann die Gabenkataloge aus Römerbrief und 1. Korintherbrief und so durchgehen. Aber jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Jesus wünscht dich, dass du dich einbringst. Er wünscht sich, dass du in seinem Leib aktiv bist, egal wie alt man ist, egal, oh, manche haben auch ein Problem mit ihrer Schulbildung, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Oh, ich habe nichts Richtiges gelernt oder ich habe einen Hauptschulabschluss oder so. Oder ja, meine Güte, heißt denn irgendwo in der Bibel, wer hier Abitur hat oder wenn du das oder jenes oder so? Bildung ist eine tolle Sache. Eine gute Sache, ich bin sehr für Bildung. Aber es geht in Gott nicht um Bildung, es geht darum, dass dein Herz, deine Motivation stimmt und du dann sagst, okay, Herr, du hast mich begabt, ich will mich einsetzen lassen. Ich will fragen, wo ist mein Platz in dieser Gemeinde, wo kann ich das tun? Und das klingt echt gut, aber ich weiß auch Viele Christen wissen gar nicht, was ihre spezielle Gabe ist. Wenn man Christen fragt, was ist eigentlich denn die Gabe, die Gott dir gegeben hat, dann gucken sie einen an, dann geht der Blick oft zur Seite oder der Kopf neigt sich dann so 20, 45 Grad nach unten, weil man sich irgendwie schämt, ich weiß das gar nicht, was kann ich denn überhaupt richtig gut? Ich denke, man muss auch ein bisschen aufpassen, manchmal zeigen sich die Dinge, man muss manchmal Dinge auch ausprobieren, weiß ich nicht, wie ihr das im Einzelnen handhabt, ich möchte auch keinen Schaden anrichten bei euch. Ne? Weißt du, als ich früher in die Gemeinde gekommen bin, da gab es diese Belukrieg-Bewegung, die haben sehr viele gute Dinge auch ins Licht gebracht, aber das war sehr stark damals, Gott hat dir eine spezielle Gabe gegeben und es musste herausgefunden werden. Dann gab es ganz spezielle Gabentests, das kann einem schon fast verrückt machen. Ne, das kann er wirklich mal verrückt machen. Weißt du was? Manchmal müssen Dinge einfach auch getan werden, auch wenn man sie selber nicht gut kann. Manchmal muss man den Mangel irgendwie ausfüllen. Und manche Dinge kann man besonders gut tun. Ja? Und dann ist es gut zu sagen, hey, dich zu bestärken, Mensch, das kannst du gut, oder wir wollen dich darin fördern, oder wie sieht das aus? Könntest du dir das vorstellen? Das ist doch ganz, ganz wichtig, ne? Dass man das irgendwie so herausfindet. Manchmal, manchen Leuten ist das sehr offenbar, manchmal muss man es irgendwie auch suchen. Also, wie kann ich dienen? Das, mal kurz zusammengefasst, diene im Allgemeinen. Dein Leben als Christ ist ein Dienst an den anderen Geschwistern, das ist der erste Dienst. Christus hat dir gedient und jetzt dienst du den anderen in der Liebe. Die Liebe motiviert dich. Die Liebe motiviert dich, dabei zu sein. Sie motiviert dich, dem anderen zu unterstützen. Und auch wenn du selber Mangel und Leid empfindest oder so, Mensch, was hast du zu verlieren? Die Zeit ist nahe. Lasst uns dieses Leben als ein wirkliches Dienstopfer für Jesus bringen, leben, die Zeit auskosten. Und dann diene mit der Gabe, frag dich, was kannst du? Frag vielleicht auch, ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, in der Gemeindeleitung. Vielleicht sprecht ihr heute mal in Hauskreisen darüber. Und nächsten Sonntag kann ja jemand hier auf die Bühne kommen und sagt, ich letzte Woche die Predigt, wir wollen das nicht versiegen lassen. Wer möchte dienen? Wer möchte irgendwie eine Aufgabe übernehmen? Wer möchte sich vielleicht ändern? Kommt doch vielleicht hier zu den Verantwortlichen oder so, vielleicht das aufzugreifen oder so. Vielleicht jetzt in der kommenden Woche auch zu beten, Herr, vielleicht merkst du selber, ey, meine Motivation ist nicht die Liebe zu den Geschwistern. Dann war die Predigt ja gut für dich, richtig für dich. Dann sag das Jesus und sag, Herr, bitte ändere mein Herz. Schenk mir das wieder ganz neu, dass ich für die Geschwister diene. Oder bete dafür, dass Gott dir zeigt und Dinge auch anstößt, dass du vielleicht auch das Gespräch suchst hier, Mensch, wo kann ich mich einbringen? Und dann dürft ihr nach der speziellen Gabe suchen, das ist nicht meine Aufgabe, dafür sind dann andere in dieser Gemeinde zuständig. Richtig? Okay. Also Herr, segne euch und ich glaube, hier stimmt noch viel mehr Potenzial, wie ihr vorstellen könnt. Gott, du kannst noch viel mehr tun, als du denkst. Also, man kann nie genug tun, das ist auch ein anderes Thema, ne? So diese Begrenzung zu finden, aber ich glaube, dass in uns viel mehr Gaben und Talente schlummern. Und wenn ich dann merke, wenn man es miterlebt,